Liebste Arztserie im Fernsehen?
Chicago Hope habe ich schon ein paar Mal geguckt. Aber sie sind gut gemacht zum Teil.
Ah, ja.
Hervorragend. Ja, oder Dr. House, wenn es dann so...
ja,
das habe ich mir so einen Spitznamen auch eingefangen. Weil ich sage in der Klinik immer, ja, wir wissen nur nicht, was der Grund ist. Aber es hat alles einen Grund. Und das, deswegen haben sie scherzweise, sagen manche zu mir so Dr. House-mäßig. Ich versuche dann immer abzuklappern. Ja, was könnte es denn noch sein? Gibt es Differentialdiagnosen?
Essen im Ohr. Gesundheit.
Ende der Sommerpause und Ende der kargen Zeit ohne Essen im Ohr. Wir sind wieder da mit vielen großartigen Gästen und dem Gesprächsformat in den Rubriken Sport, Gesundheit, Menschen und vor Ort zum Beispiel. Heute Thema Gesundheit. Ich bin Christian Pflug, begrüße euch an den Lautsprechern und ich begrüße einen musikalischen Arzt hier im Studio. Schön, dass ihr diese Folge von Essen im Ohr gestartet habt. Zu Gast ist ein Arzt, der auch vor Publikum musiziert, im Job aber eher operiert. Professor Dr. Johannes Hoffmann spielt im Hintergrund die Querflöte. Haben wir ja auch selten im Radio Essen Studio. Das kann jetzt so eine halbe Stunde natürlich weitergehen. Aber es wird auch ein Konzert geben in den nächsten Tagen, bei dem er live zu sehen ist. Das kann ich hier schon mal sagen. Professor Dr. Johannes Hoffmann, erstmal vielen Dank, Applaus und herzlich willkommen bei uns bei Radio Essen im Ohr.
Hallo, guten Abend.
Schön, dass ihr zu Hause die Folge von Essen im Ohr gestartet habt und unseren Gast hört. Sie sind Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Phlebologie im Elisabeth-Krankenhaus und fertig studierter Diplom-Musiker. Das sind ja gleich zwei Sachen auf einmal. In beiden Berufen benötigen Sie, ich habe mal überlegt, was sind da für Gemeinsamkeiten, gut eingestellte Instrumente und Sie haben beides zu bedienen gelernt, Skalpell und Querflöte, aber die Entscheidung, welchen Beruf Sie dann am Ende ausüben, das fiel durch einen Unfall, ne?
Ja, das war leider so, dass ich auf dem Rückweg von meiner Doktorarbeit, die ich im Klinikum Großharte in München gemacht habe, bin ich überfahren worden von einem Betrunkenen und dann habe ich mir gedacht, jetzt, wenn du dein ganzes Leben auf deine Finger baust und da hatte ich damals einen Fingerbruch, rechte Hand, die Schulter gebrochen, links, dann ist es vielleicht doch nicht so schlau und vielleicht, ich hatte immer also schon diese beiden Alternativen und auch beides parallel studieren können und dürfen und dann war so ein bisschen die Entscheidung, ja, vielleicht doch eher die Medizin und die Doktorarbeit hatte ich fast schon fertig und so bin ich dann am Ende über die Doktorarbeit in der Chirurgie gelandet und über ein breites Feld, also chirurgische Intensivmedizin. Und dadurch bin ich dann hängen geblieben da.
Also ich freue mich, endlich ein Chirurg mit Skalpell und Tupfer und viel mehr, das werden wir hören. Bisher hatten wir Psychiater, Radiologen, Diabetologen, die haben nichts aufgeschnitten oder so. Und jetzt also ein Gefäßchirurg und Phlebologe. Wir sprechen da gleich über Krampfadern, typische Gefäßkrankheiten und Thrombosen zum Beispiel und solche Dinge. Da haben Sie sicher noch mehr im Gepäck. Sehen Sie oft eigentlich Parallelen zwischen Chirurgie und Musik?
Also ich glaube, die Anspannung und die Konzentration während so einer Operation ist durchaus vergleichbar mit so einem Stück, jetzt technisch nicht so ganz einfach, die Badinerie von Bach aus der H-Moll-Suite kennen natürlich die meisten wahrscheinlich und da hat man schon, also eine Anspannung ist dabei, es ist eine Vorbereitung dabei, man muss das schon mal vorher durchspielen, geübt haben und es ist auch dabei, wenn man vom Weg abkommt, ist es, in der Chirurgie ist es so, wenn eine Operation ideal läuft, dann läuft sie eigentlich nach einem gewissen Standard ab, dass man eben nicht Fehler macht dabei, sondern, und wenn bei uns, wenn Fehler geschehen, dann blutet's und dann ist es oft nicht mehr schön auch zu operieren und es ist dann Musik, denke ich, schon auch ähnlich. Es klingt einfach dann scheußlich, es passiert nicht so viel, aber es stirbt keiner dran, aber es ist eine doch die Anspannung und die Neugier auch auf weitere, ja, wie geht's weiter in so einem Stück, wie, was macht der Dirigent mit einem, wird man verzaubert durch völlig andere Interpretation zum Beispiel. Und das kann auch in der Medizin sehr wichtig sein.
Aber das ist ja auch eine Gemeinsamkeit, der Dirigent und es muss jemand den Hut aufhaben, auch bei einer OP und es ist ja auch absolute Teamarbeit. Ne? Jeder Griff muss sitzen, jeder muss wissen, was er zu tun hat. Das ist in einem Orchester so oder bei mehreren Musikern und im OP.
Absolut. Genau. Also wir sind immer in Teams tätig. Also wir haben so ein der Operateur, dann ist der Assistent und jeder hat dann bestimmte Rollen. Und wenn ich assistiere, bin ich Assistent und der Operateur ist zum Beispiel ein Assistent, der das eben lernt, als Assistenzärztin, Assistenzarzt und der dann unser Fach eben beherrschen lernt. Und dann sage ich, ja, jetzt schneid mal so und jetzt musste aufpassen, Vorsicht, und man versucht natürlich zu vermeiden, dass irgendwie was passiert dabei. Und das, man muss sich auch nicht vorstellen, dass Assistentinnen und Assistenten das erste Mal auf Menschen losgelassen werden, sondern man übt es natürlich vorher auch mit entsprechenden Trainingsmodellen oder mit entsprechenden, das geht los, einfach mit dem Skalpell in ein Schaumstoffstück, das von Hansa Blass draufgeklebt hat und das mal schön wieder verschließen. Also so eine chirurgische Naht muss man erstmal lernen und das ist ein Handwerk auch.
Wir sind schon mittendrin in den Bildern, ich werde gleich mit Ihnen gedanklich noch weiter in den OP gehen. Keine Angst, wir versuchen jetzt nicht zu viele Flüssigkeiten und Spritzer mit reinzunehmen, sondern tatsächlich auch mal ein bisschen Vorstellungskraft und auch Positives der Sache abzugewinnen, weil es geht natürlich immer um Krankheiten und sie schneiden auf, aber sie nähen ja auch wieder zu. Da kommen wir gleich noch zu.
Okay.
Und nicht immer muss aufgeschnitten werden, können wir auch sagen. Jetzt noch einmal zur Musik, für die, die das jetzt gehört haben, ihre schöne Querflöteneinlage. Sie musizieren Anfang September für den guten Zweck in der Kirche am Elisabeth-Krankenhaus. Das werden wir auch in unseren Beschreibungstext nehmen, dass jeder nachlesen kann, wann findet das statt und wir reden später auch noch drüber. Das Stück, was Sie gerade gespielt haben, kommt nicht, aber Sie haben, glaube ich, schon von Mozart bis hin zu Stücken im Programm, die Sie wahrscheinlich jetzt noch gar nicht alle wissen.
Genau, wir spielen Flötenquartette und das heißt nicht, dass da vier Flöten sitzen, sondern da sitzt eine Flöte und dann ein Streichtrio klassisch, also Violine, Viola, Violoncello. Und wir machen dann zusammen Musik, wobei wir mit den Flötenquartetten schon durch sind eigentlich. Die haben wir irgendwann alle schon mal gespielt. Das ist die 11. Spätsommerserenade.
Oh ja.
Und deswegen machen wir Transkription. Also ich setze mich dann hin und gucke ein bisschen, was in Mozart Streichquartetten noch gibt, so was es in Mendelssohn-Bartholdy gibt, schöne Streichquartette. Und da haben wir inzwischen auch eine gewisse Routine dann und schauen dann, was gut klingt und das bieten wir dann da und um ehrlich zu sein, ich weiß das Programm noch nicht so ganz. Also wir finden aber immer was.
Man muss dazu sagen, wir nehmen das Ganze jetzt hier ein paar Wochen vor dem Konzert auf, aber das Konzert für die, die den Podcast hören, das ist dann schon bald, nämlich am Freitag, den 4. September in der Kirche, am Elisabeth-Krankenhaus. Das sagen wir später nochmal. Wie gesagt, wir schreiben es in die Beschreibung. Wir reden gleich weiter, aber jetzt sind wir schon mal drin. Wir starten aber erstmal den Steckbrief. Ich sag vorher nochmal den Hinweis an alle. Es gibt schon über 175 Folgen, ich glaube es 176 vom Essen im Ohr. Alle könnt ihr überall auf allen Podcast-Plattformen finden oder auf radioessen.de. Da sind Ordensschwester, Oberbürgermeister, Dominar oder Comedian. Da findet ihr alle Richtungen. Und medizinisch hatten wir zuletzt Neurologen, HNO-Ärztin, Kinderärztin und Seelsorger. Der übrigens auch aus dem Elisabeth-Krankenhaus. Also wir hatten da wirklich schon sehr spannende Gesprächspartner, die man jederzeit auch nach Jahren noch hören kann. Ja, und diesmal sind Sie dran. Wir kommen zum Steckbrief. Ich sage immer den Begriff und Sie füllen den aus, indem Sie akustisch sagen, was dahinter steckt. Zum Beispiel vollständiger Name.
Johannes Hoffmann.
Wann und wo geboren?
In München, 30. Januar 1968.
Ihre Ausbildung?
Ja, ich bin in die Schule gegangen, ins Gymnasium dann, naturwissenschaftliches Gymnasium und dann ja Bundeswehr, Heeresmusikkorps 4 in Regensburg, das war lustig, Märsche spielen und dabei auch Musik studiert schon, angefangen mit dem Musikstudium. Das war toll, dass ich das damals machen durfte auch und war genehmigt auch von der Bundeswehr und bin dann tatsächlich, habe dann angefangen in München. Das wäre auch gar nicht anders gegangen, weil ich an der Münchner Musikhochschule schon war mit dem Medizinstudium parallel und habe dann bis Physikum, also ganz regulär da studiert erstmal.
Mhm. Lieb ist ja noch der Steckbrief, da ist erstmal nur Spalte ausfüllen sozusagen. Lieblingsort in Essen?
Ich würde sagen die Philharmonie.
Mhm. Sind Sie da schon mal oder würden Sie da gerne auftreten?
Ich bin da tatsächlich schon mal mit dem Uniorchester. Das ist hier ein großer Haufen tatsächlich mit 100 Leuten. Macht der Oliver Schmidt, das ist ein ganz toller Dirigent. von hier, vom Volkwang. Und der, wir sind da immer wieder, ich bin sozusagen die Flöte, wenn kein anderer kann. Also ich bin da nicht jetzt fest dabei, nicht jede Woche.
Ich bin die Flöte, wenn kein anderer kann. Das finde ich schön.
Ich bin, also ich, vor allem mit, tatsächlich Piccolo war jetzt einige Male mit dann Einsatz halt, wenn irgendjemand krank, wenn jemand, ja, schwanger oder, also es gibt ja tausend Gründe, warum mal eine der drei Flötistinnen nicht können und dann darf ich Flötistin dort sein.
Ein schöner Lieblingsort, finde ich, ja. Steckbrief. Zahl der Ehen und der Kinder.
Ja, tatsächlich nur eine Ehe und tatsächlich schon seit der Schule, ich weiß jetzt, das für die Öffentlichkeit wichtig ist, aber und tatsächlich im Schulorchester kennengelernt. Und meine Frau ist Geigerin und vielleicht deswegen auch dieser Hang zur Musik, der ist geblieben tatsächlich über die vielen Jahre und auch viel Kammermusik geblieben. Spielt auch mit am 4. September.
Das wäre die Frage, ob dann auch familienmäßig, aber das haben Sie schon öfter gemacht, zusammengespielt.
Ja, wir haben da eigentlich sehr oft schon zusammengespielt und Kammermusik gemacht zusammen. Und drei Kinder und tatsächlich jetzt noch keins irgendwie in der ärztlichen Ausbildung, aber eine Logopädin, die jetzt letzte Woche Logopädin geworden ist.
Ja. Die Richtung ist eingeschlagen.
Und ein Musiker, also ein Sänger tatsächlich, an der Oper in Leipzig.
Lieblingsbestellung im Restaurant?
Ja, so tatsächlich Leber, Kalbsleber.
Oh, das habe ich noch nicht gehört.
Gebraten, ja, wenn es gibt, ja. Okay. Frisch muss sein, ja. Kann man auch daneben langen, aber sowas, ja, was durchaus spannende Fleischgerichte, ja,
oder, das aber auch spannend. Was anderes. Ist das nicht komisch, wo sie auf der einen Seite Organe operieren oder auf der anderen Seite das zum Essen auf dem Tisch haben?
Ja, vielleicht deswegen. Nein, es ist tatsächlich, das war jetzt mehr mal Spaß, nee, aber mag ich tatsächlich gern.
Liebstes Urlaubsziel?
Also, ich würde sagen, aus Münchner tatsächlich Italien,
ja.
Und das ist auch so ein bisschen geblieben, ja.
Jetzt, was passt? Lieblingskomponist?
Ja, Mozart und Bach. Die sind eins zu eins gleich. Also für mich.
Eins zu eins gleich
in der Priorität.
Sie sind
Priorität.
Sehr unterschiedlich von der Musik.
Das total unterschiedlich. Ja. Und jetzt gerade eben Bach und dann eben auch am 4. September Mozart. Weil es einfach, ja, ist genial. Geniale aber Musik.
Ist Bach schwerer zu spielen?
Nein.
Nein, man sagt immer, es ist kompliziertere Musik.
Nein, das schwerste Mozart muss klingen, wie wenn ein kleines Kind ganz naiv daran geht. Und Bach kann man auch mit sehr beladen spielen, auch sehr erfahren und sehr. Mozart ist gut, wenn tatsächlich das ganz naiv angegangen wird, weil der war selbst so genial, da musste nicht irgendwie, muss nichts ergänzt werden dabei.
Jetzt habe ich noch was, ist vielleicht schwierig. Liebste Arztserie im Fernsehen?
Also ich gucke, Chicago Hope habe ich schon ein paar Mal geguckt und so. Und wenn, nee, wir, ja, sowas. Aber eigentlich selten eher.
Wahrscheinlich, weil unrealistisch und sie sich aufregen und sagen, so ist das doch eigentlich gar nicht. So war das schon bei der Schwarzwaldklinik.
Nee, weil ich tatsächlich wenig, also Zeit habe, Fernsehen zu gucken. Also so echte Serien hintereinander weg, guck mal in Ferien oder so. Und dann sind es eher nicht die Arztserien. Ja. Aber sie sind gut gemacht zum Teil.
Ah, ja.
Hervorragend. Ja, oder Dr. House, wenn es dann so.
Ja,
das habe ich mir so einen Spitznamen auch eingefangen. Weil ich sage in der Klinik immer, ja, wir wissen nur nicht, was der Grund ist, aber es hat alles einen Grund. Und es ist häufig tatsächlich morgens auch Morgenbesprechung, wenn wir besprechen gemeinsam Patienten und sagen Patientinnen, ja, was hat der eigentlich? Und ich frage immer, ja, warum ist der so krank? Was ist da los? Und da ist ganz, ganz spannend. Also, und deswegen haben sie scherzweise, sagen manche zu mir so Dr. House-mäßig, ich versuche dann immer abzuklappern, ja, was könnte es denn noch sein? Gibt es Differentialdiagnosen? Und wir versuchen, also obwohl wir jetzt Chirurgen sind, sind wir doch auch ganz schön mit dem Herz, wenn die Beine dick sind, ist meistens Herz schuld. Und also es gibt so ein paar so Mechanismen, die man da abklappern muss. Und da sind wir so halbe Internisten. Ja.
Sie haben also nicht immer nur die Schere oder das Skalpell in der Hand, sondern können auch durchaus mal sprechen mit Patienten. Ja. Das ist ja früher, war der Ruf ja durchaus auch mal anders.
Ja.
Ihre größte Stärke?
Ja, ich denke schon, dass ich neugierig und offen geblieben bin und dass wir Teamarbeit tatsächlich leben können. Und die Zeit der Chefs, die so von oben herab und die, also jetzt, ich sag, mach schon Ansagen, aber ich glaube, das ist ein Punkt, dass man halt gemeinsam Sachen angeht dann und schon Teamfähigkeit auch sehe ich schon als Stärke. Aber es ist klar, in der Chirurgie am Ende muss einer entscheiden und das trifft dann meistens den Chef, der dann am Ende auch die Verantwortung hat.
Ihr größtes Laster?
Ja, also würde sagen, gibt's ein paar. Das, ja, aber ja, vielleicht bin ich manchmal pedantisch. Also ich bin gerade so, wenn so, ich kann unangenehm sein, wenn es um Nachfragen geht, wenn zum Beispiel bestimmte Symptome mir nicht einleuchten, wenn, also jetzt so morgens kann es schon so sein, dass ich dann sage, ja, warum ist es so, warum und darum, da passt doch das nicht dazu und dass ich dann schon nachfrage und das kann als auch unangenehm empfunden werden.
Sie geben sich mit der ersten Antwort oder Vermutung auch nicht gleich zufrieden.
Nee.
Ja. Nee. Was wahrscheinlich oft genug gut und richtig ist. Welche, und vielleicht ist es das auch die Antwort auf die nächste Frage. Welche Eigenschaft macht Sie zu einem guten Arzt?
Also ich glaube, immer wieder sich selbst in Frage zu stellen, also immer wieder auch offen zu überlegen, ja, warum sehen wir jetzt etwas, was anders abläuft beim Patienten, als es sonst abläuft? Warum hat dieser Mensch, ist jetzt so krank plötzlich? Weil wir haben oft, also wir haben in der Gefäßmedizin mit 76-Jährigen, die im Schnitt 13,5 Nebendiagnosen haben, das sind schon einfach kranke Menschen. Und dann zu gucken, ja, warum ist das eigentlich so? Und neugierig zu sein und dann bis zum, also wirklich abzuklären, so weit, bis man dann weiß, worum es geht. Das ist, glaube ich, eine Stärke.
Das ist die Eigenschaft für einen guten Arzt. Ich habe natürlich auch die Frage, welche Eigenschaft macht sie zu einem guten Musiker? Was meinen Sie?
Ja, da ist es, glaube ich, schon wieder, dass man eben zusammenspielen kann und sich aufeinander zubewegen kann beim Spielen und dass man halt kommunizieren kann miteinander über die Musik und das, glaube ich, kann ich.
Das ist so der Steckbrief gewesen. Jetzt muss ich sagen, ich war jetzt zuletzt ein bisschen irritiert, weil Ihre erste Antwort war auf vollständiger Name Johannes Hoffmann. Jetzt haben Sie ein Namensschild, da steht Professor Dr. Johannes N. Hoffmann.
Ja.
Nun muss ich als guter Journalist natürlich nachhaken. Ja, Sie haben mir das N unterschlagen.
Mit dem zweiten Namen Nikolaus. Ah. Und ich habe auch mit diesem Namen Medizin studiert. Und ich, also und dadurch am Ende stand in meinem Zeugnis mal Nikolaus drin und es wird dann am Schluss mal korrigiert auf Johannes.
Ja, aber und, Sie merken, ich...
Ja, das ist schon gut. Muss man schon wissen. Und das ist tatsächlich üblich in Anglo, wenn du so einen Allerweltsnamen wie Hoffmann hast, mit zwei F, zwei N, dann ist es doof, weil viele werden unter J. Hoffmann, findet man in Essen einen Hautarzt, da findet man einen Dermatologen, da findet man alles Mögliche. Unter J. N. Hoffmann finden Sie nur mich.
Okay, jetzt weiß auch jeder, was er eingeben muss, wenn er sie finden will. Man findet sie im Netz natürlich. Und da findet jeder auch, das ist ein diplomierter Musiker und Chirurg, Professor Dr. Hoffmann. Jetzt meine Frage dazu, einen Moment will ich da noch verweilen. Was war denn mutiger, der erste Auftritt als Musiker oder die erste Operation als Chirurg?
Also viel früher war tatsächlich der erste Auftritt als Musiker. Und ich kann mich an ein Konzert im Herkulessaal tatsächlich erinnern. Es war das Abschlusskonzert in meiner Schule und da wurden die Konzerte in diesem wunderschönen riesigen Saal mit 1400 Leuten, da habe ich schon richtig gezittert und da war ich schon richtig, ja, richtig angespannt und hat aber auch riesig Spaß gemacht und die erste OP kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Das war sicher irgendwie so ein Wimmer, so ein kleiner Schnitt irgendwo, um Abszess zu entlasten oder sowas.
Es wäre auch schlecht, wenn man da zittert, also man muss ja da schon die ruhige Hand haben.
Ja, das ist tatsächlich was, also wo man sieht, also wenn Kolleginnen älter werden, mit dem, also Zittern ist nicht gut in der Gefäßchirurgie. Es kommt so ein bisschen aufs Fach an, auch in der Neurochirurgie, also wird die mit Mikroskop operieren, sowieso nochmal anders, also die Hirnchirurgen. Bei uns ist es, aber wäre es auch nicht mehr, wenn so ganz feine Strukturen, wir haben ja doch sehr feine Gefäße, 2 Millimeter, 1 Millimeter, so zum Beispiel die Radialis, also es ist die Schlagader am Handgelenk, da wenn sowas, das kann man mit dem Zitterer nicht nähen, das ist schon
So ein bisschen wie der Uhrmacher, der mit ganz feinen Instrumenten, ganz kleine Millimeterbereiche.
Ja, wir arbeiten mit Lupenbrille. Ja. Das heißt, da ist so eine Lupe davor und die macht so 30, je nachdem Vergrößerung, 30-fach. Und dadurch haben wir dann auch die, also nicht die Übersicht, sondern nur die Sicht, die 6x6 Zentimeter. In dem Bereich sehen wir dann sehr stark vergrößert. Wir nehmen Fäden, die man mit dem bloßen Auge auch nicht mehr sehen. Also 7-0, das ist so eine ganz feine Fadenstärke, gerade für die Anastomosierung, also die Verbindung von zwei Gefäßen. Und das ist dann schon fisselig, ja.
Ruhige Hände und gute Augen sind also wichtig. Wenn man jetzt nochmal den Musiker nimmt, da sind ja auch gute Ohren wichtig. Also die Sinne müssen scharf sein. Ich habe da nochmal mit Musik und OP was. Hören Sie vor einer schwierigen Operation Musik?
Tatsächlich nicht. Also ich kann es auch, also ich hatte eine Zeit, und das war noch in Großhadern, ich habe so 200 Nieren transplantiert als Operateur. Und da war es so, dass wir eine bestimmte, tatsächlich, es hat sich so eingebürgert dann, ein Klavierstück Mozart dazu gehört haben. Und wir haben gesagt, ja, wenn diese Musik klingt, dann pieselt der danach. Also dann ist die Niere, funktioniert danach. Das hat bei ganz vielen wirklich irgendwie funktioniert. Das hat natürlich mit dem Alter der Niere, es ist jetzt sehr vereinfacht, aber wir hatten so ein gutes Gefühl dabei. Und da haben auch alle Mozart im OP toleriert. Das ist ja nicht überall so. Also der Musikgeschmack ist ja sehr unterschiedlich. Und das jetzt irgendjemand aufzuoktrieren, würde ich heute nicht mehr wagen. Also ich höre deswegen vor der OP eigentlich jetzt selbst und während der OP keine Musik.
Gibt's das, dass in OP-Sälen Musik gehört wird? Ich habe mich das mal gefragt. Schon.
Und wenn, ja, klar, wenn dann jemand Heavy Metal auflegt. Oft so ein Radio oder so.
Ja, okay.
Radio Essen läuft da manchmal.
Da haben wir nichts gegen.
Nee, gibt's schon. Und der, also, aber ich kann dazu, nee, also für mich ist zu, inzwischen zu abhängig. Aber wenn ich jetzt Musik so im Hintergrund rauche, mag ich eigentlich nicht so gern. Aber ich sagen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu mir dann, ich fange Summen an, wenn es echt kritisch wird. Dass man sich einfach so ein bisschen, dass man runterkommt, quasi abschaltet ein bisschen und dann sage ich schon, jetzt wird es brenzlig. Und bei uns sind ja doch große Aortenoperationen, also Bauchschlagader oder auch Thorax, also im Brustkorb. Wenn so große, gefährliche Operationen, dann gibt es so Stellen, wo ich dann mal tatsächlich Summen anfange. Also ist aber unterbewusst, das ist nicht Musik genießen oder so, aber in Musik irgendwas dann verarbeiten. Das, glaube ich, tue ich schon.
Klingt vielleicht komisch, die Frage, aber ich habe mich gefragt, hat Musik Sie zu einem besseren Arzt gemacht? Vielleicht dadurch, dass Sie noch feinsinniger oder vielleicht auch feingliedriger gelernt haben zu arbeiten? Oder kann man das so nicht sagen?
Also ich glaube, das Training, also dass man einfach auf so einem Instrument, man befördert ja eigentlich Bewegungen ins Unterbewusstsein. Also das, was man in so einem Musikstudium lernt, ist ja, dass alles, dass man eben nicht so emotional da entgleist und so, sondern dass man wirklich ganz viel ins Unterbewusstsein hineintrainiert, dass das schon wichtig sein kann und vor allem dieses Aufgeregtsein, man ist ja aufgeregt am Anfang, das zu unter Kontrolle zu bekommen und auch tatsächlich dieses Auftreten, also dieses auch am Patienten gegenüber eine etwas auszustrahlen, selbst eine Ruhe auszustrahlen, obwohl man vielleicht emotional angegriffen wird, wenn ein schlechter Arzt, wenn man nicht mitleidet, mitlebt mit einem Patienten. Und ich glaube, das so ein bisschen auch, dieses Auftreten zu lernen, dafür ist ein Musikstudium kein Fehler.
Im OP zählt Präzision, wir haben das vorhin schon gesagt. Auf der Bühne, bei Musik zählt ja mehr das Gefühl. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist tatsächlich ein Irrtum, glaube ich. Also das Gefühl muss maximal in der Musik da sein. Also mein Lehrer Paul Meissen, der hat immer gesagt, nee, das Gefühl lass mal raus. Erstmal, also kann alles da rein und das wird auch natürlich trainiert, das Gefühl darzustellen. Aber so gefühlvoll, also dass man jetzt in der Musik da eben sich verliert und dann das Träumen anfängt. Also wenn du das Träumen anfängst, bist du raus. Das ist das Problem. Das heißt, man muss eigentlich gerade das ins Unterbewusstsein auch kriegen und dann wird auch das Gefühl wird eher im Unterbewusstsein stattfinden. Also man darf nicht entgleisen. Also das gibt's bei Jazzmusiker zum Beispiel, gibt's jetzt in anderen Formaten, aber in der klassischen Musik ist doch sehr viel Ja, man vermittelt Emotionen, ohne selbst in dem Moment emotional. Ja, es ist trotzdem Präzision. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis auch von vielen sehr, sehr guten Musikerinnen und Musikern.
Aber wenn Sie so auf der Bühne sind und Musik spielen, vergessen Sie dann den Arzt in sich und sind dann voll und ganz in der Musik?
Ja, würde ich sagen.
Ich sag nochmal, weil wir die Musik jetzt mal abschließen und ganz in den OP gehen, wir haben ja schon einiges gehört. Also wer Sie sehen will, und es ist auch für den guten Zweck, Freunde und Förderer, die sich für Gesundheitsdinge einsetzen, die diesjährige Spätsommerserenade, zu der Professor Hoffmann seit vielen Jahren in die Kirche am Elisabeth-Krankenhaus einlädt, findet am Freitag, 4.9. statt. Also so lang Platz ist, wird man reingelassen und es ist im Krankenhaus oder vorm Krankenhaus aus zu begehen und zu sehen, also die Elisabeth, die Kirche am Elisabeth-Krankenhaus, das nochmal gesagt, damit wir es oft
Vielen
genug
Dank.
Gesagt haben.
Das natürlich. Ist sehr nett, danke.
Das ist schön, dass Sie da sind, denn ich interessiere mich sehr für medizinische Themen und Ärzte zu fragen, was ich sonst mich nicht zu fragen traue und wozu sonst keine Zeit ist zu fragen, wenn ich jemanden habe, der sonst am OP steht und wie Sie so feine Arbeit leisten muss, wo es schon auch um Leben und Tod gehen kann, dann finde ich das auch ein Stück aufregend, beeindruckend und es sind ja auch interessante Fragen dabei. Sie haben vorhin schon ein paar Krankheiten genannt und ein paar Probleme, bei denen Sie dann in Einsatz kommen. Erstmal die Frage vorweg, wie viele Stunden am Tag verbringen Sie noch dort im OP-Saal? Sie sind ja jetzt eben auch Professor und Chef und haben ganz andere Dinge auch organisatorisch zu tun.
Ich würde sagen, so tatsächlich Halbzeit, also so etwa 4 Stunden pro Tag bin ich schon im OP. Und wir haben so ein gewisses OP-Pensum, das hat verschiedene Gründe. Es werden nicht nur jetzt Privatpatienten, denken wir immer so, der Chefarzt muss nur Privatpatienten operieren. Wenn es halt auch, wenn ich habe ein exzellentes Team, exzellente Oberärztinnen und Oberärzte, aber wenn es dann manchmal halt, muss man dann dazukommen oder wird man noch gefragt und hast du noch eine Idee? Und wir haben sehr 7 Oberärztinnen und Oberärzte und da bin ich dann schon einfach dabei, wenn es jetzt um also ganz komplexe Sachen geht, wird man einfach dazugeholt. Dann geht ganz unkompliziert, ja, kannst du mal gucken
und so. Es ist aber nicht der Professor Brinkmann, der nur noch reinschwebt und dann kommt die Entourage hinterher oder sonst
was? Also Entourage, das machen wir auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen Show. Das machen wir am Mittwoch, ist Chefvisite, dann werden alle Patienten auch von mir visitiert, auch am Donnerstag. Also das ist dann tatsächlich, da kommen viele, so ein ganzer Schwarm dann, kommt zur Tür rein und dann gibt's so gewisse, natürlich auch ritualisierte Formen. Es wird immer gesagt, Alter, was hat er, wie fit der Tag, welche Operation, und dann wird natürlich sowas besprochen, aber da ist auch, sag mal, das ist sehr konzentriert, aber als Ritual würde ich sagen, ja, gibt's schon, aber es ist jetzt, da ist einfach verbunden auch mit Arbeit dann ganz konkret, dass man sagt, ja, was ist da schiefgegangen, gibt's irgendwie, man hat ja so ein Gefühl über die Jahre, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen, am Elli jetzt 12 Jahre schon, dass man halt weiß, da könnte jetzt irgendwas nicht so sein, wie man es eigentlich will. Dann untersucht man Patienten bei der Visite, guckt, ob sie Beine warm sind, ganz banal. Wenn man Bypass-Chirurgie oder wenn man Aufdehnungen an den Beinen gemacht hat, da wird halt, das ist tatsächlich eine Visite, wo man wirklich Befunde erhebt und so weiter. Und dann nochmal diskutiert, ja, was können wir jetzt noch besser machen? Wie geht's weiter, ist eine häufige Frage. Viele Patientinnen und Patienten können nicht sofort wieder nach Hause, sondern müssen erst dann weiter versorgt werden jetzt zum Beispiel in der Frühreha nennt sich das dann. Das
sind ja auch viele ältere Patientinnen
und Patienten in ihrem Bereich. Ich habe vorher gesagt, 76 Jahre im Schnitt. Ja. Das heißt, das sind schon auch einige 90-Jährige. Letzte Woche haben wir, ich glaube, 2 Bypässe bei über 90-Jährigen durchgeführt, auch Aufdehnungen. Und das ist das Krankengut wird immer, kann man sagen, zusammen immer kränker und immer älter, aber es ist auch ein positives Zeichen, weil wir halt auch im hohen Alter, das Ziel zählt für mich am allermeisten, Mobilität erhalten wollen. Wir wollen Amputationen verhindern, über 1200 Patienten im Jahr kommen mit eben Beinschlagadererkrankungen, arterielle Verschlusskrankheit. Und die, wenn sie bei uns sind, guckt man immer, ja, kann man da erreichen, dass die mobil bleiben. Die Mobilität für einen alten Menschen ist extrem wichtig. Wer amputiert ist, ist wirklich eingeschränkt dann in seinen Möglichkeiten. Der ist oft dann muss er in die Abhängigkeit irgendwo hin. Und das ist extrem schade. Also unser Ziel, würde ich sagen, für die vielen Patienten mit Beinverschlusserkrankung ist die Mobilität zu erhalten.
Jetzt haben wir schon ein paar Beispiele, denn Sie schrauben ja kein Metall in gebrochene Beine oder schneiden am Magen oder der Gallenblase rum, sondern Sie sind Gefäßchirurg und Phlebologe. Also das heißt, Sie setzen das Messer an die Blutgefäße, uns vorhin schon mal so beschrieben, so Krampfadern, Bauchaorta, also alles, was irgendwo nah am Blut ist oder dazugehört.
Genau, wir halten Gefäße im Fluss, also wenn es um die Beine geht, Bypässe, wir machen periphere Interventionen, also Aufdehnungen, Stentimplantation. Das hat sich auch tatsächlich über die letzten 25 Jahre sehr stark verändert. Da geben wir jetzt von den Verfahren offen, von Bypasschirurgie oft auch in die Intervention. Also wir haben über 600 Interventionen im Jahr, die wir da mit betreuen, gemeinsam mit Radiologie, gemeinsam mit den interventionellen Angiologen bei uns. Und wir haben, und dann gibt's natürlich das andere, die Krampfadern haben Sie schon genannt. Mhm. Das sind jetzt nicht, wir sind keine Krampfaderklinik, aber wir haben immer auch aus Ausbildungsgründen und weil man es einfach ordentlich machen muss, damit die Patienten gut versorgt sind und weil man es verantwortungsvoll machen muss, haben wir auch immer so etwa 200 Krampfaderpatienten so im Jahr, die wir operieren. Viele behandeln wir konservativ. Weil wir wissen, dass Krampfadern rausreißen eigentlich nichts ist, was jemand machen sollte, der nicht auch Bypässe macht. Weil, das wissen wenige, die Krampfadern sind das beste Material im Körper, das man haben kann. Ist viel besser als jede Gefäßprothese. Es gibt ja sauteure Gefäßprothesen, aber die sind alle schlechter als die Adern, die man bei so einer Operation, Krampfaderoperation, zerstört. Und viele Krampfaderoperationen sind unnötig, werden viel häufiger gemacht pro Kopf als notwendig und da ist, glaube ich, ein ganz großes Problem auch in unserer Versorgung, weil wir viele Krampfadern eben zerstört bekommen, ob man die weglasert, ob man die kaputt macht mit Radiofrequenzablation, Closure-Verfahren oder anderen Dingen, das ist egal. Wenn die Krampfader raus oder kaputt ist, kann sie nicht mehr verwendet werden für einen Gefäßersatz. Ob das jetzt am Herzen stattfindet, als Bypass oder an den Beinen stattfindet. Wir wissen, dass die Prognose eines Verschlusserkrankungspatienten abhängig ist, ob die Vene noch existiert, ob dieses Ersatzteil in Anführungsstrichen noch vorhanden ist oder ob es schon weggenommen wurde. Jetzt. Wer das weggenommen hat, ist egal. Also, aber es gibt halt, gibt halt doch viel zu viele solche Operationen.
Jetzt ergeben sich für mich natürlich ein paar Fragen.
Ja, klar.
Also erstmal, ich frage für einen Freund, ab wann muss man denn mit Krampfadern zum Arzt? Also das ist ja, ne, ich sehe die Venen, das ist dann so blau an den Beinen und so. Wenn es zu groß wird, wenn es offen ist oder wenn es weh tut oder ab wann muss ich daran?
Krampfadern tun nicht weh. Die Krampfadern, wenn man offenes Bein hat, dann hat man zu lang gewartet. Also Indikation, harte, was zu machen, ist die Blutung aus Krampfadern. Da lacht man jetzt erstmal, denkt man, ja komisch, aber da, wenn man hängen bleibt am irgendwie im Stacheldraht oder einem Dornenbusch, im Garten, typischerweise Gartenarbeit, ältere Menschen, man kann aus Krampfadern verbluten, da geht richtig viel Blut raus, wenn die sozusagen, und wenn eine Krampfader mal geblutet hat, dann ist eine absolute Indikation, auch was zu machen dran. Wenn ansonsten, wenn Entzündungen der Krampfadern, Phlebitis genannt, entstehen, dann ist auch eine Indikation, also dass man was machen muss, gegeben. Ansonsten ist das alles eine Wahlindikation, wie man so schön sagt. Also muss man sagen, viele Operationen werden aus kosmetischen Gründen gemacht.
Ja, wenn ich zum Arzt gehe und sage, Deutschland, das ist aber nicht schön, ist das gefährlich?
Kann man auch machen. Aber da muss man eben genau wissen, ja, was man wegnehmen darf. Also wir machen das stadiengerecht. Wir nehmen nicht, bei Weitem nicht, jede Krampfader raus irgendwie und sagen Patienten auch dann konkret, nee, lass mal, die kannst du noch brauchen später. Die werden jetzt nicht operiert und nicht, weil wir es nicht können oder keine Lust, oder sondern weil das für den Patienten besser ist.
Also ich bin mein eigenes, ich habe das ja eben so verstanden, mein eigenes Ersatzteillager.
Ja.
Je länger ich meine Krampfader, solange sie sonst nicht Gefahr bedeutet, drin lasse, desto besser ist es, wenn ich dann 2 Jahre später mal was am Herzen habe und brauche da einen Ersatz, dann nehmen sie da unten raus und stecken die oben rein.
Genau, richtig. Das Schlimme ist, dass die Krampfaderpatienten sind so 40, 50, ab 60 so Und da werden die Krampfadern ausgebaut und brauchen tust du sie aber mit 70 oder 80. Mhm. Und dann sind die weg. Und man weiß, große Studie jetzt tatsächlich auch exzellent publiziert, wenn die Vena Saphena magna, ist die große Rosenvene, als oberflächliche Vene, Ersatzteillager, habe ich es vorher auch schon genannt, wenn die nicht mehr vorhanden ist, ist die Prognose des Beins schlechter.
Kann ich denn eigentlich so eine Krampfader oder so ein Stück Vene rausnehmen? Wo fließt denn dann das Blut lang? Ich frage mal wieder ganz doof.
Ja, da gibt es zwei Venensysteme. Da gibt es das Oberflächevenensystem. Mhm. Es ist eben die große und die kleine Rosenvene. Und dann gibt es das tiefe Venensystem. Das tiefe darf ich eigentlich nicht rausnehmen. Mhm. Und das Oberflächliche wird in dem Moment, wo eine Thrombose im Tiefen entsteht, wird das wiederum wichtig als Umgehungskreislauf. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich bei einer Krampfaderoperation eine Krampfader rausnehme, schadet es dem Bein nicht. Im Gegenteil, es gibt Menschen, die mehr Leistungsfähigkeit danach berichten, weil es halt einfach nicht versackt. Und das ist der zweite Punkt. Wie kann man Krampfaderleiden immer behandeln? Und das ist auch leitliniengerecht. Das ist die Kompressionsbehandlung. Also, dass man Stützstrumpf anzieht, genau. Und es gibt die Schrankstrümpfe, das sind die Klasse-2-Strümpfe, die keiner anzieht. Also die bleiben im Schrank liegen, ja. Die helfen aber auch nichts. Mhm. Und wenn jemand jetzt sagt, ich kann keine Strümpfe anziehen, mir ist es zu eng, ich komme nicht rein, im älteren Patienten oft auch, der kann sie einfach nicht
das ist auch
anziehen selbst dann. Mehr, weil die Hände nicht mehr so beweglich sind, dann ist es tatsächlich auch manchmal sinnvoll, die Krampfadern eben operativ zu behandeln. Aber weiben nicht jedem. Also da kann man wirklich sagen, konservativ kann man immer. Und man kann jeden Patienten mit Krampfadern, auch mit Ulkus, also mit so einem Loch, das entsteht aufgrund des Drucks im venösen System, kann man auch immer konservativ erstmal behandeln.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören gleich auf mit Krampfadern, aber wir sind da so gut drin. Mir fällt nur gerade auf, wir beide. Ist das etwas, was Krampfadern hervorruft, wenn man viel steht? Und wie kann man es besser machen?
Also mit der Genetik kann man nichts besser machen. Also die Genetik ist der Hauptpunkt. Also meistens hat die Oma oder der Opa hat Krampfadern oder der Vater, Mutter. Mhm. Da kann man nichts dran ändern. Große Menschen haben mehr Krampfadern tatsächlich. Es gibt bestimmte Medikamente, die auch Krampfadern hervorrufen können. Also Anabolika zum Beispiel können Krampfadern tatsächlich hervorrufen auch. Und zum anderen Risikofaktoren. Ansonsten ist der stehende Beruf, also der Chirurg durchaus, aber auch die Verkäuferin oder also alle stehenden Berufe. Und da ist tatsächlich so, viele, auch jetzt von den Kolleginnen und Kollegen, tragen Stützstrümpfe auch beim Operieren, weil sie sonst das Blut versackt und weil man sich dann tatsächlich auch besser fühlt. Prominent Ariel Robben war ja so ein Bayern-Spieler, weil mit den weißen Strümpfen. Man hat sich immer gedacht, warum läuft der eigentlich bei der Hitze mit weißen Strümpfen rum? Und das ist tatsächlich gezeigt, dass das leistungssteigernd ist. Also wenn sie Strümpfe anziehen, der weiß nicht, ob der Krampfadern hatte, zieht sich wirklich meine Erkenntnis, aber das ist leistungssteigernd, führt zu einer verbesserten tatsächlich körperlichen Aktivität.
Sie haben ja eben gesagt, Krampfadern spürt man nicht, die tun erstmal nicht weh, so grundsätzlich. Da habe ich mir den Satz hier zur Vorbereitung aufgeschrieben, Gefäße spürt man ja auch erstmal nicht, wie einen schmerzenden Magen oder irgendwie etwas, was dann durch Schmerz sich bemerkbar macht. Welche Warnsignale gibt es denn dann und werden häufig ignoriert von den Menschen?
Also Warnsignal ist, wenn beim Laufen zum Beispiel Schmerzen in der Wade auftreten, das ist dieses klassische Symptom, also dass man auf Anstrengung hin Schmerzen eben Wade bekommt, das ist so, dass die Etage eine Rolle spielt. Also wenn im Oberschenkel Schlagader zu ist, dann ist der Unterschenkel symptomatisch. Wenn im Becken eine Verengung oder Verschluss ist, dann ist im Oberschenkel sind die Schmerzen. Und die treten klassischerweise bei Belastung auf zunächst mal und hören wieder auf, wenn man stehen bleibt. Das hat diesen Begriff der Claudicatio intermittens ergeben. Also die Schaufensterkrankheit, weil man halt von einem Schaufenster zum anderen es mal noch schafft und dann immer wieder stehen bleiben muss und dann wieder Dackel dabei und dann gemütlich mal guckt, und so. Und das ist eines der frühen Symptome, die man aber eben auch abklären muss. Und es ist ein Test von 5 Minuten, um eine Verschlusserkrankung zu diagnostizieren. Man muss nämlich nur den Blutdruck am Arm oben messen und den Blutdruck an den Beinen unten messen, über den Fesseln messen. Und dann weiß man, ob jemand eine Verschlusserkrankung hat oder nicht. Und das wird viel zu selten gemacht. Wir haben jetzt gerade im Krankenhaus, aber auch heute haben wir es angefangen, tatsächlich ein Screening-Programm. Alle über 70-Jährigen, weil die Verschlusserkrankung haben 20% der über 70-Jährigen, da zu screenen, zu gucken, hat der einen Krampfeiler, wenn er mit ganz was anderem kommt. Also er kommt mit Bauch, irgendwas, Magenspiegelung oder so. Und über 70 empfehlen wir aktuell ein Screening, weil da findet man Patienten, die solche Veränderungen der Gefäße haben.
Bei Verschluss reden Sie jetzt hier von den Beinen oder generell im Körper?
Ja, bei Verschluss jetzt von den Beinen
erstmal,
ja genau. Das ist die häufigste tatsächlich Diagnose auch bei uns. Das hat die vorher schon gesagt, das sind die Verschlüsse in den Beinen, ja. Arterielle Verschluss, nicht die venösen. Die venösen machen eigentlich halt, die machen Krampfadern, wie gesagt, die machen auch dicke Beine, also Ödem, also dass da Flüssigkeit sich einlagert. Das ist aber nicht so symptomatisch dann. Und wenn es schwarz wird, wenn irgendwo auch nur eine Zehe, man glaubt gar nicht, es gibt Patienten, die, wenn eine Zehe schwarz ist, noch nicht zum Arzt gehen, sondern erst warten, bis es noch schlimmer wird. Gerade jetzt während Corona hatten wir auch eine ganz starken Anstieg der Amputationsraten, weil eben zu spät zum Arzt gegangen wird, obwohl schon irgendwie ein Loch, ein Ulkus, also eine Veränderung entsteht, Nekrose, also Gewebsveränderung, abgestorbenes Gewebe. Und Patienten warten dann oftmals zu lange oder kriegen auch keinen Termin. Während Corona war es schwierig, ja. Aber da spätestens, das ist ein echtes Warnsymptom, wenn eine Wunde nicht heilt, zum Beispiel nach einer irgendwie Zehennägel geschnitten, klassisch beim älteren Menschen, dann irgendwo reinkommen und dann heilt die Wunde nicht. Unbedingt abklären. 70% der Wunden haben eine Gefäßursache, ob venös oder arteriell. Und wenn man die findet, dann ist auch die Wunde schnell abgeheilt. Wenn man die nicht findet, kann man drauf tun, was man will, an Kompressen, Verbandmaterial und so weiter, spezielle Verbandmaterialien, aber die Wunde wird nicht abheilen, weil man die Ursache nicht beseitigt hat.
Jetzt sind Sie ja Gefäßchirurg nicht nur für die Beine, auch wenn sich da viel abspielt und das häufig vorkommt, sondern auch im sonstigen Körper, im Bauchraum zum Beispiel, da gibt es ja auch Arterienverschluss oder andere Krankheiten. Was ist da am häufigsten?
Am häufigsten ist tatsächlich die Verschlusserkrankung wiederum, wobei die im Becken und im Bauchraum tatsächlich, wenn das immer geht, endovaskulär, also von innen behandelt wird. Also da legen wir dann wird eine Hohlnadel punktiert in der Leiste und dann geht man mit Draht rein, dann mit einem entsprechenden Ballonstand, also entsprechenden Devices, um dann die Durchblutung minimal invasiv wiederherzustellen, wann immer das möglich ist.
Also da wird eine Engstelle ein bisschen
wird aufgedehnt, wird ein Stand, also eine Gefäßstütze dann eingebracht, damit er eben, Ziel ist immer Patient, dass er wieder laufen kann und dass der Blutdruck sich peripher dann auch normalisiert, insbesondere wenn eine Veränderung mit Nekrose, also wenn das Gewebe nicht mehr ausreichend durchblutet ist.
Wie ist das mit einem, hab's mir notiert, Aortenaneurysma? Das Wort ist ja schon gefährlich. Das ist auch Ihr Fachbereich.
Ja, Aneurysmen, das sind tatsächlich ein wirklich wichtiger Fachbereich bei uns. Wir haben da auch sehr viele Behandlungen, weil das ist eine gefährliche Erkrankung, die ist absolut symptomlos. Mhm. Also man merkt es nicht selbst. Der Doktor muss danach gucken, der Hausarzt muss danach gucken.
Und mit Ultraschall oder
so. Kann genau einen Ultraschall machen und der wird auch empfohlen, auch von der Krankenkasse bezahlt nebenbei. Mit 60 werden bei Männern, weil es tatsächlich eine typische Männererkrankung ist, also Charles de Gaulle ist dran gestorben, Brezhnev ist dran gestorben, Einstein ist dran tatsächlich gestorben. Es sind schon echt nicht so wenige und wir können durch eine Operation dieser Erweiterung verhindern, dass die Aorta platzt. Wenn wir es sozusagen in der Nacht, wenn es geplatzt ist, machen, weil hat man schlechtere Karten dann. Mhm. Ja, da sterben tatsächlich auch bei uns so 40% der Patienten. Wenn wir das als elektive, also geplante Operation beseitigt, haben wir eine Sterblichkeit unter 1% tatsächlich. Die Verfahren sind unterschiedlich. Da kann man also entweder offen ersetzen. Bei den jungen Patienten unter 70 ersetzen wir die Aorte in der Regel durch eine Operation. Da ist der Schnitt tatsächlich vom Xiphoid, also vom hier von der Brust bis zum, also ein großer Schnitt, über den man die Aorta dann freilegt und dann entsprechend eine Prothese einnäht. Und das ist auch das, was der Förderverein übrigens gesponsert hat gerade. Mhm. Deswegen haben wir dem das Konzert gewidmet, weil das müssen die jungen Kolleginnen und Kollegen eben auch lernen. Das kann man nicht das erste Mal am Menschen lernen, sondern die haben so einen Trainer tatsächlich, wo sind so Silikonmodelle drin, mit denen man sehr natur, also gerecht, sehr schon sehr nahe an der Wirklichkeit dran dann so eine Gefäßprothesen-Einnaht üben kann. Da gibt es bestimmte Techniken, geht leider nicht einfach so End-zu-End, Rohr an Rohr, sondern es ist schon ein bisschen komplexer. Und das im Stress dann zu üben, wenn es eben Blut oder Ding, das ist schlecht. Und deswegen versuchen wir auch das breit wirklich zu trainieren.
Ich merke schon, wir sind schon mitten im Fach sind quasi im Körper schon drin, so gedanklich. Ich würde jetzt nochmal, bevor wir da zu sehr mit der Kamera draufgehen, nochmal einen Schritt zurückgehen, weil von mir ausgehend sage ich, ich gehöre zu den Risikopatienten, weil ich ein Mann bin, so gesehen. Richtig. Das habe ich gerade schon rausgehört. Die Frage ist, was sind noch Risiken? Wenn ich das schon nicht spüre, sondern lieber regelmäßig zum Arzt gehe, wann sollte ich besonders aufpassen? Gibt es die üblichen gesellschaftlichen, sagen wir mal, Gewohnheiten wie Rauchen, Alkohol, wenig Bewegung, die für solche Krankheiten sorgen können?
Ja, also das tatsächlich, es gibt wenig Nichtraucher in meiner Klinik. Und also alle haben irgendwann stark geraucht oder, oder ein Risiko mitgebracht, familiär. Aber das Rauchen ist schon 90% der Ursachen tatsächlich bei den Erkrankungen. Gibt genetische, so Cholesterin, Hypercholesterinämie, seltene Fettstoffwechselstörungen noch, aber tatsächlich Hauptfaktor ist der Bluthochdruck, das Rauchen und interessanterweise nicht der Diabetes. Also Diabetes hat eine gewisse Schutzfunktion, weil das fällt oft in diesen Risiken dann wegen Ernährung und Diabetes. Mhm. Und das ist nicht so. Also Diabetes, vielleicht liegt es an einem Diabetes-Medikament, das sehr breit gegeben wird. Das weiß man noch nicht genau, wird tatsächlich aktuell in Studien auch ganz aktuell untersucht. Metformin, das ist ein gebräuchliches Diabetesmittel. Und man weiß, dass Diabetiker tatsächlich seltener an Orten Aneurysma entwickeln. Wie es zusammenhängt, weiß man nicht.
Also die Risikofaktoren minimieren ist das eine, das wissen wir Menschen und Patienten ja meistens. Ja. Gibt es noch andere Möglichkeiten bei anderen Krankheiten? Muskeln, Nerven kann man ja trainieren, aber Gefäße kann man ja schlecht trainieren. Also, oder gibt es irgendwas, was ich noch tun kann?
Doch, tatsächlich Mobilität. Also das, wir wissen bei dem Patienten, die ich vorher erwähnt hatte, mit dem, die so beim Einkaufen stehen bleiben müssen, von Schaufenster zu Schaufenster gehen, dass das Training der Gefäße, und das ist tatsächlich, wenn man läuft, und wir nennen das Gehtraining dann, wenn man unter auch standardisiert mit Trainer Gehtraining macht, dass das nicht nur verbessernd ist bezüglich der Gehstrecke, die wird nämlich, ist die erstmal sehr kurz schmerzbedingt, wird dann länger und diese konservative Behandlung bewirkt tatsächlich eine bessere Beinprognose, also weniger Amputation und bewirkt tatsächlich auch eine bessere Lebenserwartung. Also wir wissen, dass die Lebenserwartung vom Patienten von der Gehstrecke, von den Schritten pro Tag abhängig ist. Deswegen ist die Bewegung ein ganz wesentlicher Punkt und deswegen muss man, wann es immer geht, Bewegung gerade beim Diabetiker auch erhalten. Man weiß, dass durch die Bewegung die Insulinsensitivität, also dass man das körpereigene Insulin besser ankommt, deutlich gebessert wird und dass natürlich das Gewicht dann reduziert wird. Und wenn Gewicht niedriger ist, ist schon der Diabetes in vielen Fällen wieder weg. Also das heißt, man darf dann nicht mit Insulin anfangen, sondern erstmal Normalgewicht und die entsprechenden Medikamente und dann Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Da werden viele das schon mal gehört haben, aber jetzt hier auch nochmal fachlich untermauert. So, wir haben jetzt eigentlich Verschluss und Aorten, wir haben auch Krampfadern, wir haben jetzt was von Aorta-Aneurysma im Bauchraum zum Beispiel gehört. Welche Krankheiten haben Sie noch häufiger im OP oder in der Behandlung?
Also wir haben, und tatsächlich hatten wir das jetzt an einem Tag im Mai mal, Patienten mit Halsschlagaderverengungen und wir bekommen die in der Kooperation mit drei neurologischen Kliniken, die jetzt auch mit uns zusammenarbeiten, direkt vor allem, aber eben auch von niedergelassenen Kollegen geschickt, wenn Symptome der Halsschlagaderverengung auftreten. Und die sind.
Was ist das?
Halsschlagadern wäre zum Beispiel dieses, dass man kurzzeitig einfach einen blinden Fleck auf dem Auge hat, kurzzeitig komplett schwarz und dann danach wieder sieht. Das ist die sogenannte Amaurosis fugax, also die Blindheit, die aber nur kurzzeitig auftritt. Oder wenn zum Beispiel akut Taubheitsgefühl entsteht in der Hand, die Tasse aus der Hand fällt, so ein klassisches Bild. Und das ist bedingt durch kleine Verschlüsse, durch Brösel oder durch Gewebsanteile, die in solchen Verengungen, insbesondere in der Halsschlagader, liegen können. Und wenn die abgeschossen werden, sozusagen aus dieser Verengung raus, deswegen spielt da die Flussgeschwindigkeit, der Grad der Verengung eine Rolle, dann hat man Symptome, je nachdem, wie gut das Areal im Hirn repräsentiert ist, mehr oder weniger Symptome. Und wenn solche Symptome auftreten, dann sollte man eine solche Verengung operativ eigentlich angehen.
Interessant. Das wusste ich noch nicht, aber
ja, es kommt, was
im Körper alles für Signale senden kann.
Ja, und das ist verrückt, weil das ist so wichtig, weil das tatsächlich Patienten bewahrt vor der Halbseitenlähmung. Wir hatten jetzt einen Tag, das war um den Tag des Schlaganfalls rum, wo 4 Patienten mit Lähmung tatsächlich ins Haus reingekommen sind, die wir alle an einem Tag auch operiert haben und die danach, ich hatte so ein Bild sogar gemacht, alle haben die Arme hochgehoben danach und das war wirklich für die natürlich lebensverändernd, weil der Schlaganfall ist zu etwa 20% bedingt durch solche Halsschlagaderverengungen. Danach kann man auch gucken, für den Ultraschall ist die Halsschlagader perfekt zugänglich und das ist auch was leider oft vergessen wird, was viele auch nicht wissen und auch nicht wissen können, wenn man mal geraucht hat kräftig und hohen Blutdruck hat und das ist klassische Gefäßrisikoprofil, vielleicht noch eine Herzerkrankung. Die Arteriosklerose ist eine Erkrankung in ganz vielen Punkten. Der kann an allen Gefäßen kann die auftreten und da ist es so, da wird oft vergessen, auf die Halsschlagader auch zu gucken und wenn man da eine Verengung sieht, muss man flussgeschwindigkeitsabhängig, das ist wie beim Bach, wo da Steine am Rand liegen, Brösel, die werden mitgerissen, wenn der Fluss jetzt über 3 Meter pro Sekunde, das ist im Menschen so, dann ist es eben gefährlich und da muss man so eine Operation eben überlegen, damit man verhindert, dass so ein großer Schlaganfall entsteht.
So wie Sie das schreiben, kann ich Ihnen ständig zuhören. Ich bin jetzt schon wieder so gedanklich in einer Ader und fließe da gerade gegen irgendeine Verengung in Birksbach, genau. Es ist schon eine Sichtweise, die man normalerweise ja nicht einnimmt. Deswegen so die Frage, die man normal ja auch nicht stellt, haben Sie irgendeine Lieblings-OP? Also sind Sie in bestimmten Regionen an bestimmten Stellen besonders gern unterwegs oder finden das herausfordernd?
Also herausfordernd ist sicher die Hauptschlagader, die ja, da gehen 3 Liter Blut pro Minute durch und da haben wir Respekt, aber eben auch Liebe tatsächlich dazu, dürfen auch nicht mehr alle machen. Mit dem Gesundheitsreform-Umsetzung dürfen nur 2 Kliniken in Essen machen. Und tatsächlich, die zweite Hauptlieblings-OP ist die Halsschlagader-Operation, weil das einfach schön ist. Das ist ein wunderschönes Gefäß, das sich da am Hals auch wirklich schön entwickeln lässt und da sind wir auch technisch sehr versiert drin und das macht einfach auch, das ist die beststandardisierteste OP. Wir haben da, also OP-Standard geht von ab, also geht man durch, der Assistentin lernt das von vorne bis hin, genauso wie wir das machen, weil wir auch da gute Zahlen. Man muss halt wirklich, wenn man was verhindern will, prophylaktische Medizin, muss man wirklich gute Ergebnisse haben, sonst macht eine Prophylaxe keinen Sinn. Wenn dabei Schlaganfälle entstehen, ist eine Katastrophe und es darf nicht sein. Deswegen wird das auch zentriert, ist auch von der Zahl der Operationen tatsächlich abhängig, was noch wo gemacht werden darf. Und am Ende ist das auch sinnvoll.
Gibt es Patienten oder Situationen, die Sie schon mal sprachlos gemacht haben?
Ja, wenn man jemand operiert hat und dann sieht, dass es einfach, und es kann, es gibt immer wieder Situationen, wo es jemand einfach wahnsinnig schlecht geht nach so einer Operation. Und dann bin ich tagelang nicht ansprechbar. Also bin ich wirklich einfach betroffen und versucht es immer, man hat ja schon eine Professionalität, das wieder wegzudenken, aber das ist was, wo man wirklich manchmal nichts mehr sagen kann, wenn es einen vor allem kalt erwischt, also wenn man sich gar nicht gedacht hat, dass es in eine bestimmte Richtung gehen könnte und dann liegt ein Patient jetzt, der aufgrund einer zum Beispiel am Herz irgendwie eine Rhythmusstörung entwickelt hat, der also was völlig anders und plötzlich geht's dem schlecht, obwohl man eigentlich alles also richtig, richtig toll operiert, also OP geglückt, und Patient trotzdem geht's schlecht oder stirbt gar. Das sind sprachlos machende Situationen.
Und gibt's auf der anderen Seite auch positive Erlebnisse, wo Sie nachher sagen, wow, erstmal High Five im OP-Saal, das hat alles super geklappt oder es war vielleicht auch mal kurios?
Ja, wir hatten vor kurzem eben 4 Patienten mit also Lähmungserscheinungen, 2 komplette Lähmungen und die am nächsten Tag dann eben die Arme heben.
Ja.
Und das ist High Five. Das ist einfach so toll, wenn wirklich so ein Erfolg sichtbar ist. Und das ist auch mit der Musik wieder, um da mal hinzukommen, das ist auch ein bisschen Beifall dann. Ja? Mhm. Das ist schon einfach toll. Das hat der Internist, der jetzt Tabletten gibt oder so, der hat nicht diese Erlebnisse, wobei auch die Misserfolge natürlich da sein können. Ja, leider.
Apropos, ich habe es nur gehört, beziehungsweise ich bin ja mal vor einer Narkose irgendwo reingeschoben worden. Ich glaube, man hat eine ganz besondere Art von Humor rund um den OP oder bei der Arbeit in diesem Umfeld. Worüber lachen Chirurgen und Pfleger?
Also es kommt drauf an. Also man muss unterscheiden zwischen Eingriff, wo der Patient ja wach ist. Da haben wir einige Eingriffe, gerade zur Intervention, also am Gefäßsystem. Und da ist tatsächlich die Disziplin sehr gut, weil man will einfach den Patienten nicht irgendwie Privatgesprächen, Unterhaltungen aussetzen. Wenn der Patient in Narkose liegt, dann wird schon mal auch was vom Wochenende erzählt oder werden schon auch jetzt politische Themen am Tisch diskutiert. Eins gilt immer, das Arztgeheimnis. Ja. Was am OP-Tisch gesagt wird, wird nicht weiter erzählt. Man muss auch aufpassen. Ich habe einmal erlebt, das war noch in meiner Studentenzeit als Famulus in Großhadern, da ist ein Patient, hat alles mitgehört. Bei so einer
herzchirurgischen
OP. Und das war einfach furchtbar dann. Und der war ein bisschen kräftiger und dann wurde halt so ein Begriff auch genannt, in Bayern handfester Begriff und den hat der mitbekommen, es war ganz schlecht. Also man muss wirklich, und die Disziplin ist schon wichtig, aber man kann auch nicht, außer wir sind Menschen, die im OP auch kommunizieren müssen und das wird schon reduziert, also weil man hat einen Mundschutz, man kann nicht mehr so mit, Lippen ablesen, also geht natürlich nicht. Das heißt, man muss schon dann sprechen und ganz wichtig ist die Lärmhygiene im OP. Da ist es schon laut, da ist ein Sauger da, da sind, also der OP-Sauger, wo man Sekrete eben absaugt, da sind Alarme von der, vor allem der Anästhesieabteilung, die dann also auch dazu führen, dass man es bimmelt, es scheppert und man muss halt sich sehr konzentrieren dann und deswegen ist ganz wichtig, dass da eigentlich wenig gesprochen wird. Insgesamt, also Musik im Hintergrund oder so gibt's bei uns nicht, weil wir eben schon sehr konzentriert bei der Arbeit sind. Ja.
Das ist ja auch was Patientinnen und Patienten, die vielleicht noch nie im OP waren, auch Angst macht. Ne? Das ist ja eine Situation, in der man hilflos ist. Man ist krank, man hat Angst vor Schmerzen und die größte Angst oft, ich wache während der OP auf. Das passiert aber nicht so oft, wie gesagt wird, oder gibt es diese Fälle schon?
Also ich kenne in Klagenfurt gab es einen sehr berühmten Fall dazu, also so Wachnarkose. Ich habe es persönlich wirklich, und das ist lange, wenn ich vom Studium spreche, das ist schon ein paar 20 Jahre her, das ist wirklich eine totale Ausnahme. Ne? Und das haben unsere Kollegen jetzt, Anästhesie, wir haben gerade einen neuen Chef bekommen aus der Würzburger Uniklinik, der es hervorragend macht. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass er einer wach irgendwie wird während der OP. Das ist eigentlich wirklich, wird halt immer sehr hoch gebracht und wird sehr, ja sicher, Skandalthemen, wird vorher mal kurz drüber reden, sind natürlich tolle Themen, wichtig und laut natürlich dann rumgehen, aber das ist schon wirklich die komplette Ausnahme.
Nun ist beim Radio bei uns so, wenn wir eine Sendung hinter uns haben, sind wir auch froh oder wir fanden es vielleicht nicht so gut, aber auf jeden Fall gibt's bei uns Feedback und oft auch direkt, dass man sagen, oh, das war's gut gemacht, da war die Musik zu laut oder der Beitrag zu lang. Wie ist das im OP? Gibt es da nachher auch ein Feedback oder ist das Teil der Ausbildung oder gratuliert man sich auch mal oder wie läuft das? Oder gehen alle still in die Pause und trinken erstmal einen Tee?
Also es gibt leider kein strukturiertes Feedback. Das ist eine gute Idee, die ich mitnehmen werde auch nochmal. Das machen wir jetzt schon mit den Kolleginnen und Kollegen, die es zum ersten Mal machen, da gibt es dann nächsten Tag einen Kuchen. Also es ist schon eine Art von Feiern, auch von, dass man was Bestimmtes machen durfte, was gelernt hat eben. Aber Feedback ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Aber machen wir eigentlich zu wenig. Es wird schon dann erzählt. Man muss immer den Assistenten fragen, nicht den Operateur, weil man neigt dazu, sozusagen das ein bisschen vielleicht anders auch dann zu formulieren. Also das ist so ein alter Spruch, frag immer den, der dabei war und nicht den, der operiert hat. Mhm. Insbesondere wenn es dann um Komplikationen geht, ja, wie war es jetzt wirklich? Und da ist der OP-Bericht natürlich ausschlaggebend, auch rechtlich. Man muss schon genau das so festhalten, was man vorgefunden hat, wo es Abweichungen gab vom Standard. Ganz wichtige Geschichte. Aber jetzt direktes, also Feedback im Sinne, vom Patienten gibt es manchmal Feedback. Also früher gab es mal eine Flasche Wein. Und
das wäre die nächste Frage. Haben Sie schon mal Geschenke bekommen?
Ist oder weniger geworden insgesamt. Das ist aber nicht, dass die, glaube ich, jetzt unzufrieden wären. Patienten, aber ist einfach nicht mehr so üblich und gab es früher häufiger.
Aber gab es schon mal ein Kompliment von einem Patienten oder Patientin, was sie auch berührt hat? Oder
ach, total. Wenn ich jetzt am Wochenende haben wir Freunde getroffen und sage, ach, du hast mich gerettet. Und Aortenaneurysma-Patient. Und das ist natürlich, das geht runter wie, ach, wunderbar. Das tut schon gut. Und das ist nicht, weil man hat ja in so einer Klinik auch viel Organisationsgeschichte. Man hat immer wieder von außen einwirkende Faktoren, die man so gar nicht direkt beeinflussen kann. Da tut so ein bisschen, also Lob oder Rückmeldung tut schon sehr gut, ja.
So, eine Frage muss ich natürlich auch stellen, mit der Bitte um ehrliche Antwort. Haben Sie schon mal einen Zufallsbefund gehabt oder etwas gefunden, was da nicht hingehört?
Ja, klar. Also man hat heute tolle Diagnostik, aber wir hatten kürzlich bei einem Patienten Bauchaortenaneurysma, plötzlich so eine Veränderung der Gallenblase, wo ich gerechnet habe damit und das, wo ich eben nicht damit gerechnet habe, aber gesehen habe dann, oh Gott, das könnte ein Tumor sein. Wir haben das weggeschickt und konnten über Schnellschnitt dann ausschließen, dass es was Bösartiges war. Und dann konnten wir auch weiter operieren, große Operation. Aber wir finden auch immer wieder Überraschungsbefunde, trotz exzellenter Diagnostik. Man kann heute den Schnittbild, 1 Millimeter Schichten machen. Mhm. Und man kann aber nicht alles vorhersehen tatsächlich.
Aber Sie haben nicht vielleicht noch eine Schraube von einer anderen OP oder irgend sowas gefunden?
Ah, das sind schon seltene Dinge. Wir machen ja vorher oft und meistens eine Schichtbildgebung, da würde man so Schrauben schon vorher sehen. Also das ist jetzt total, wir haben mal ein paar Bypässe beim Drogenabhängigen gefunden, die jetzt nicht vorbeschrieben waren, weil das sind auch nicht immer in den Berichten dann so nachvollziehbar, wo die waren, das gibt es tatsächlich und da sind wir mal auch überrascht worden, aber das ist schon eine Ausnahme.
Zum Schluss nochmal der Zeitstrahl. Wenn Sie jetzt daran denken, Sie haben ja gerade gesagt, auch das ist dann schon mal 20 und mehr Jahre her, dass Sie angefangen haben. Was hat sich am krassesten verändert in Ihrem Beruf und im OP-Saal bei der Praxis?
Also ich denke, wir sind von diesen, von dieser, sagen wir mal, Technik, wo wir noch, also ich habe angefangen, Großhadern mit Lebertransplantation, war ich mit dabei, da hat man noch Gummistiefel am Eingang stehen gehabt. Also die Orthopäden haben vielleicht noch immer, aber es sind blutreiche Eingriffe gewesen. Und wir sind
also
schon,
wie in der Metzgerei, dann ist auch bisschen, schon mal Blut.
Schon ein bisschen, ja. Und jetzt sind wir eher so die Interventionalisten dann. Wir haben, das Fach hat sich auch verändert, weil frühzeitig erkannt wurde, dass eben unsere sehr älteren und kranken Patienten halt von einer minimalinvasiven Behandlung, also gerade die über 80-Jährigen, extrem profitieren. Das ist einfach das Trauma kleiner und das kann man erreichen über diese Techniken, minimalinvasive Techniken, die heute vorgehalten werden. Da ist große Entwicklung drin, das Material hat sich komplett geändert. Wir hatten früher nicht diese eleganten Katheter, wir hatten keine Prothesen, gerade im Bereich der Bauchschlagader, die so exzellent waren, die auch viele Jahre tatsächlich halten. Mhm. Also jetzt, ich war in der Entwicklung noch dabei, wie wir die in den Steri in der Früh gegeben haben, sterilisiert haben, die hat der Professor gebaut und dann wurden die eingesetzt, so das heute undenkbar. Also das hat sich wirklich geändert, ist alles sehr Medizinprodukte gesetzt, alles komplett geregelt und es gibt aber auch wirklich damit sehr haltbare, sehr gute Prothesen, Stents, Stentprothesen mit Abzweigungen und so. Das war früher noch wirklich nicht vorhanden. Also da ist eine wahnsinnige medizinische Entwicklung drin.
Sie haben ja hoffentlich noch eine ordentliche weitere Karriere in diesem Job vor sich. Was meinen Sie, was wird sich noch verändern in den nächsten 10, 15 Jahren? Wird es die KI sein oder sind das andere technische Methoden oder Erkenntnisse?
Also wir hatten es kürzlich auch im Kongress diskutiert, wo in der Gefäßchirurgie, und darauf beziehen sich wahrscheinlich, also es ist in den, diese Robotic Surgery und das ist tatsächlich für die andere Fächer, glaube ich, wesentlicher. Wir sind halt doch an Blutleitern unterwegs, wo wenn man jetzt, man hat nicht so viel also Zeit dann, wenn man dann nicht direkt vor Ort was macht. Also jetzt Operateur in Amsterdam und der Patient in Essen, das wäre zu lang, bis der dann da ist und die Blutung beseitigt. Das heißt, da ist schon ein Punkt sicher, die Reaktion auf Komplikationen erschwert im Gefäßsystem. Es dauert viel länger, die Gefäße jetzt leist, ist zum Beispiel sehr gut zugänglich. Da gibt es Ansätze, aber noch keine echten Verbesserungen. Für Strahlenschutz, also wir arbeiten ja mit Röntgenstrahlen, könnte das in der Zukunft eine Rolle spielen, dass bestimmte Sachen vom Roboter durchgeführt werden, also Aufdehnungen oder Stentimplantationen, wenn man den sozusagen die Schleuse gesetzt hat. Also das ist der Eingang zum Gefäßsystem und danach der Roboter arbeitet. Da ist sicher was drin und in der Befundung, also die, dass man, aber das machen wir jetzt ja nicht hauptberuflich, dass man Computertomografien oder MRTs anguckt, das kann wahrscheinlich KI irgendwann auch sehr gut, ob das den Arzt dann überflüssig war. Also der Arzt, der interveniert, wird dadurch nicht überflüssig werden.
Ich weise hier auf den Podcast, wir haben ja viele Folgen mit unserem Radiologen, der war zuletzt da, neben einem Neurologen hin, da gibt's natürlich auch viele Informationen. Wir sind jetzt so drin im Fach, mir schwirrt der Kopf. Oh. Aber wer bis hierhin durchgehört hat, sind ja schon gefühlt eine Stunde eigentlich dabei, der hat wirklich Interesse und zwar vielleicht sogar selber ihren Beruf oder die Richtung, vielleicht Phlebologe, kommt man ja vielleicht nicht gleich auf Anhieb drauf, oder Gefäßchirurg oder Chirurg an sich zu werden. Würden Sie das heute noch empfehlen? Also würden Sie den Beruf wieder einschlagen und würden Sie das jungen Menschen empfehlen, diese Richtung einzuschlagen?
Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen, weil es ein super spannendes Fach ist mit ganz vielen Entwicklungen und weil wir wirklich jedes Jahr nochmal dazulernen. Also das ist wirklich spannend und wir haben einen Faktor, der ist einfach, dass die Menschen 3 Monate pro Jahr einfach älter werden. Die Lebenserwartung wird höher, dadurch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass man eine Gefäßerkrankung bekommt, weil es eben eine Erkrankung vor allem von alten Menschen ist, ist einfach sehr hoch. Das ist ein Fach der Zukunft mit auch zunehmenden. Es gibt wenige Fächer in der Medizin, die tatsächlich so zunehmen, aber das nimmt tatsächlich zu. Und es ist einfach ein gutes Arbeiten. Man hat ein Team, man hat verschiedene Gebiete. Man kann auch, wenn man möchte, in die Praxis gehen, also dann Ultraschalluntersuchungen machen oder Venenoperationen machen vor allem. Also es ist ganz breit und ich kann es nur wärmstens empfehlen.
Man muss ruhige Finger haben und man muss Blut sehen können.
Richtig.
Davon gehe ich aus. Wir haben Sie auch als Musiker vorgestellt. Ich sage noch einmal, man kann Sie auch sehen und hören, vor allem in der Spätsommerserenade. Professor Hoffmann macht das seit vielen Jahren für einen guten Zweck. Und es ist wieder soweit, am 4.9. Freitag die Kirche im Elisabeth-Krankenhaus. Da gibt's Musik von Mozart und andere und mehrere Instrumentalisten machen sehr, sehr schöne Musik. Wir haben am Anfang drüber gesprochen. Ich wollte es nur noch mal sagen, um die Überleitung zu schaffen. Sie haben ja gleich das letzte Wort. Aber ich habe vorher noch eine Abmoderation, also zum Schluss. Vielleicht können wir die musikalisch noch mal unterlegen. Sie haben Ihre Querflöte da ja noch liegen. Und wenn Sie noch mal was einspielen, ganz spontan, habe ich mir gerade überlegt. Und ich kann die Abmoderation so im Hintergrund machen. Dann haben wir erstens die schöne Musik nochmal, um einen Vorgeschmack vielleicht auch schon zu haben. Und zum anderen ist meine Abmoderation dann nicht so trocken.
Versuche ich es mal.
Das war Essen im Ohr, Folge 177 zum Thema Gesundheit. Heute mit Professor Dr. Johannes Hoffmann vom Elisabeth-Krankenhaus in Huttrop. Wer mitreden will oder Fragen hat oder sich selbst als Gast ins Spiel bringen möchte, kann sich gerne melden unter podcast@radioessen.de. Viele Fachrichtungen hatten wir ja hier schon bei Essen im Ohr. Zur letzten Zahnarzt im Sommer-Special. Der war ein Podcast mit unter drei Podcastern, deswegen sehr speziell und sehr unterhaltsam. Heute aber, wenn ich die Musik höre und dagegen anrede, auch unterhaltsam. Mein Name ist Christian Pflug. Ich freue mich aufs nächste Mal und weise nochmal darauf hin. Unser heutiger Gast ist also nicht nur Professor und Gefäßchirurg, sondern Diplommusiker mit Spezialgebiet Querflöte und spielt am 4.9. in der Kirche am Elisabeth Krankenhaus. Sehr schön. Also Sie können immer hier beim Radio im Hintergrund etwas spielen. Das Schlusswort aber für diese Ausgabe haben Sie ja traditionell auch. Professor Hoffmann, bitte sehr.
Ja, Pflug, es bleibt mir nur, mich sehr zu bedanken für dieses sehr stimulierende Gespräch und viele Dinge, wo man sich eben auch noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht hat, einfach nur mal anzusprechen und die Möglichkeit zu haben, das hier, ich glaube, doch vielen Menschen auch näher bringen zu können. Auch das Berufsbild, das sich geändert haben, das Berufsbild des Gefäßchirurgen. Und das ist mir wichtig. Und natürlich geht es am Ende um die Patientenversorgung und die muss gut bleiben, trotz aller Reformen. Und da, glaube ich, ist es auch, sind wir auf einem guten Weg. Und das möchte ich auch allen sagen. Wir haben eigentlich ein hervorragendes Gesundheitssystem für unsere Menschen in Deutschland.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen. Jede Woche neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.